In der heutigen Podcast-Folge ist mein Interviewgast der Dennis Pulver. Der hat einen eigenen Podcast über Sicherheitstechnik. Das ist schon mal spannend. Sein Errichterunternehmen ist im Bereich EMA und Video stark unterwegs. Aber dass er einen eigenen Podcast hat, das fand ich schon mal spannend, weil das ist ein wirkliches Alleinstellungsmerkmal. Wir reden heute über Podcast und was die Firma im Bereich EMA und gerade im Bereich Video sonst so anzubieten hat. Bleibt dabei. Herzlich willkommen im Podcast Branches to Go. Mein Name ist Wenzel, Stefan Wenzel. In der heutigen Interviewfolge ist mein Interviewgast der Dennis Pulver. Seine Firma Secotel aus Neu-Isenburg bei Frankfurt ist in Wirklichkeit ein Errichter für Einbruch, Video, also für die Sicherheitstechnik. Im Bereich Brand ist er gar nicht unterwegs, aber ich habe ihn kennengelernt, weil er hat auch einen eigenen Podcast am Start. Sein Podcast heißt Alles auf Sicher. Gerne mal reinhören. Da geht's um Sicherheitstechnik für dein Unternehmen. Also für die Betreiber, für die Kunden natürlich vom Blickwinkel von ihm als Errichter. Aber erstmal herzlich willkommen im Interview, lieber Dennis.
Ja, vielen Dank für die nette Anmoderation.
Dennis, starten wir doch gleich beim Podcast-Thema. Also in meiner Welt ist das ein Alleinstellungsmerkmal für dich als Errichter für Einbruch und Video, dass man einen eigenen Podcast hat. Wie ist das bei dir angefangen? Was war die Motivation und wie ist das gestartet? Nimm uns da mal gerne mit.
Ja, wie ist das gestartet? Ich habe einen relativ langen Arbeitsweg zum Büro und auch wieder zurück und habe dann schon relativ früh angefangen, Podcasts zu hören. Und irgendwann habe ich gedacht, naja, wenn ich mindestens eine Dreiviertelstunde Zeit habe, könnte ich ja mal mir auch was in meinem oder in meiner Branche anhören und mal gucken, was es da so Neues gibt, weil man kann ja auch immer mal was dazulernen. Und habe dann aber festgestellt, da gibt es gar nicht so viele Podcasts in dem Bereich. Und ja, da habe ich mich dann so ein bisschen ein paar Monate immer mal wieder gesucht, habe dann tatsächlich wirklich kaum was gefunden und habe dann gedacht, naja, dann versuche ich es halt selber mal. Und das war jetzt im Anfang 24. Ja, und seitdem mache ich den dann jetzt.
Deine Frequenz ist so eine Folge die Woche.
Ja, da bist du mir noch ein bisschen voraus mit deinen drei Folgen, die du machst, ne, habe ich gehört. Ja. Aber das, ja, eine Folge die Woche reicht mir erstmal aus.
Ist schon nicht gut, ist schon sehr gut. Und ich weiß auch, die Konsequenz ist der Engpass, wenn man damit ins Laufen kommt. Gratulation erstmal dazu, einen Podcast in dem Bereich Sicherheitstechnik, im Bereich Einbruch, Video an den Start zu bringen. Ja, viele haben die Idee und kommen nicht ins Laufen, ja. Haben wir schon oft gesehen. Reden wir doch ein bisschen über Secotel. Dennis, erzähl uns mal ein bisschen, was macht die Firma Secotel so aus?
Ja, die Firma Secotel. Ich fange mal im Jahr 93 an. Da hat es der Senior gegründet. Und seitdem sind wir, wie du schon gesagt hast, mit Sicherheitstechnik am Markt. Also konkret die Einbruchmeldetechnik, die Videoüberwachungstechnik und auch Zutrittskontrollen. Mhm. Ganz früher haben wir Datenverkabelungen gemacht, also mit Kupfer und Glasfaser. Es sind mittlerweile ein paar mehr auf den Markt gedrängt, deswegen machen wir das noch nebenbei für unsere eigenen Anlagen. Wenn wir jetzt große Videoanlagen bauen, dann können wir dem Kunden auch die komplette Inhouse-Verkabelung mit anbieten. Nicht nur Kupfer, sondern eben auch über Glasfaser. Und da haben wir die entsprechenden Mitarbeiter, die entsprechenden Messgeräte, die entsprechenden Spleißgeräte und können das dann eben so anbieten. Ansonsten Einbruchmeldetechnik von der klassischen Privatalarmanlage, wobei das eher ein Nischengeschäft bei uns ist, aber für Logistikbetriebe, Industriebetriebe und so weiter bauen wir Anlagen, betreuen die dann auch. Und was jetzt immer mehr kommt, zusätzlich zu der Videoüberwachung, die man von früher kennt, also man hat überall Kameras hängen und dann wird das aufgezeichnet und kann sich nachher dann Vorfälle angucken oder wenn eben bestimmte Situationen waren, dass man die sich exportiert. Das wandelt sich ein bisschen und geht eher, wie ich immer sage, so ein bisschen in den Bereich Einbruchmeldetechnik rein. Durch die ganzen Videoanalysen, die auf den Kameras und auf den Systemen mittlerweile vorhanden sind oder die man sich da entsprechend einbauen kann, gibt es viel mehr Möglichkeiten. Und so ziehen wir im Prinzip den überwachten Bereich von innen bei einer Einbruchmeldeanlage nach außen, um einfach schon das Grundstück und den Bereich um das Gebäude zu überwachen und dann einen Alarm schon auslösen zu können, bevor überhaupt jemand erst am Gebäude ist und angefangen hat, mit dem Werkzeug die Tür oder das Fenster aufzuhebeln. Das
Also
ist so das,
bevor
was
die
man macht.
Beschädigung an der Tür ist mit der Brechstange oder an der Tür, sage ich, da ist ja was. Wie erkennt man das?
Ja, die KI mittlerweile oder die Analysen, das ist ja keine richtige KI, die in den Kameras drin sind, gibt es verschiedene Varianten. Also jetzt die klassische Version wäre eine normale Kamera, hat aber das Problem im Dunkeln, auf weite Entfernung sieht die relativ schlecht. Man kennt diese Schwarz-Weiß-Bilder dafür, aber ja, auf eine gewisse Entfernung geht's. Aber eben nicht besonders weit. Und die hat auch das Problem, sie reagiert zu sehr auf Störeinflüsse. Jetzt Fahrzeuge, die vorbeifahren und das Licht, was entsprechend in die Kamera fällt, da kann der Algorithmus, kann schon ein bisschen was rausfiltern, aber eben nicht alles. Und das führt eben dazu, für eine Alarmsicherung im Außenbereich muss es natürlich so falschalarmsicher wie möglich sein. Und deswegen setzen wir viel auf Thermalkameras, also Wärmebildkameras.
Ja.
Die haben mehrere große Vorteile. Zum einen, dass sie immer dasselbe Bild liefern, egal ob es jetzt hell ist, ob es dunkel ist, ob es neblig ist, ob es gewittert, ob es schneit, oder ob die Sonne scheint. Da die ja nicht auf normales Licht reagieren, sondern auf Wärmesignaturen, sind die da sehr zuverlässig und sie können eben dadurch auch eine viel bessere Analyse zur Verfügung stellen. Wie gesagt, egal was für Bedingungen außen herrschen. Und vor allem können die auch sehr weit gucken. Also wenn ich jetzt mit einer normalen Kamera 10, 20, 30 Meter abdecken kann, zuverlässig, kann ich mit so einer thermalen Kamera, gut, im kleinen Bereich jetzt bis 80, 100 Meter absichern. Aber wenn ich jetzt dran denke, was an Grenzen, an Landesgrenzen teilweise verbaut ist oder auf Schiffen, die können auch mehrere Kilometer weit gucken. Und dann wird es halt zumindest für mich als Techniker sehr interessant. So ein Projekt hatten wir jetzt noch nicht. Aber die Kleinen machen schon auch sehr viel Spaß und vor allem auch sehr viel. Den Prozess effizienter, ne? Wenn einfach keine oder so gut wie keine Falschalarme auftauchen. Ja, das ist so das,
Thema
wie wir
Falschalarm
die
ist ja auch in der
Absicherung.
Brandmeldereien ein Riesenthema, ja. Sorry, Feuerwehr rückt aus, kann keiner gebrauchen. Einbruch genau das Gleiche, ja. Also irgendeiner muss nachgucken, der wird gestört und sagt, Kollege, da ist nichts.
Das hatte ich jetzt auch schon in der einen oder anderen Folge bei mir mit besprochen und auch war ganz interessant für mich, wenn die Anlagen auf eine Leitstelle aufgeschaltet sind und es kommt ein Einbruchalarm über eine Alarmanlage und es wird ein Polizeieinsatz dadurch ausgelöst, dann bekommt der Endkunde eine Rechnung von der Polizei, wenn es eben ein Falschalarm war oder die nicht nachweisen konnten, dass ja, in Verdachtsfall besteht durch Einbruchspuren oder ähnliches. Bei einer Videoaufschaltung ist es ein bisschen anders. Wenn jetzt die Leitstelle das Live-Bild bekommt, kann sie ja auch nochmal zusätzlich zu dem Algorithmus in der Kamera definieren oder feststellen, ist da wirklich eine Person? Ist es vielleicht ein Reh? Oder ist es was ganz anderes? Und kann dann sagen, gut, das ist jetzt kein Alarm und da läuft tatsächlich jemand auf dem Grundstück und kann dann die Polizei informieren. Wenn die dann rausfährt und findet keinen, kostet es aber den Endkunden gar nichts, weil die Leitstelle hat ja verifiziert,
Ja, stimmt.
da war mal eine Person und hat natürlich auch noch mal dann einen Kostenvorteil. Je nachdem, wie oft das Ding auslöst, in der Regel sehr zuverlässig, nur wenn jemand da ist. Aber gerade in der Anfangsphase, wenn alles eingestellt werden muss, das dauert immer ein bisschen, dann spart das natürlich auch einen Haufen Kosten. Und man hat nochmal die Sicherheit, zum einen der Algorithmus und zum anderen, dass tatsächlich nochmal ein Mensch mit drauf guckt.
Kann man die Wärmebildkameras auch noch für was anderes nutzen?
Ja, wie der Name ja schon sagt, Wärmebild, also dadurch, weil ich es vorhin auch schon angesprochen hatte, die reagieren auf Temperaturunterschiede. Und das bietet sich dann natürlich auch an, um Brandfrüherkennungssysteme damit in einem gewissen Maß zu realisieren. Kann jetzt nicht automatisch jede Wärmebildkamera. Es gibt dann noch mal bestimmte, die empfindlicher sind und auch einen größeren Temperaturbereich haben. Aber die bieten dann die Möglichkeit, Temperaturschwellen zu definieren, um dann Alarme auszulösen, wenn diese überschritten werden. Das geht sowohl nach oben als auch nach unten. Also wenn jetzt eine gewisse Anlage nicht unter eine gewisse Temperatur fallen darf, dann kann man das auch dafür nutzen. Und wir haben jetzt das Pilotprojekt gestartet. Da geht es tatsächlich darum, um ein Unternehmen, was keinen Versicherungsschutz mehr bekommt, also im Thema Brandschutz. Und die müssen jetzt andere Wege gehen oder wollen andere Wege gehen. Da haben wir den Betrieb jetzt ausgestattet, fast flächendeckend mit Thermalkameras,
Mega.
haben da jetzt bestimmte Schwellenwerte und wenn diese überschritten werden, und da reden wir jetzt gar nicht mal von 400, 500, 600 Grad, sondern schon wirklich ab, je nach Bereich, 70 oder 90 Grad, also in dem Bereich, wo ja eigentlich noch gar kein Feuer ausbrechen kann. Und wenn diese Schwellenwerte überschritten sind, dann gibt es auch schon direkt eine Meldung, einmal an den Betreiber, also an den Chef von der Firma, der sich das direkt auf dem Handy angucken kann. Und zum anderen eben auch auf eine Leitstelle, falls das mal nachts passiert oder wenn keiner reagiert, dass die eben dann auch diese Live-Bilder bekommen mit Temperaturanzeige und können dann ja entsprechend reagieren, bevor es denn brennt. Das ist jetzt der Nebeneffekt von den Thermalkameras, wie man sie eben auch einsetzen kann.
Also das ist nicht wirklich eine Brandmeldeanlage, aber irgendwie so die Schublade, ja, so gefühlt.
Genau, also ja, jetzt ist es natürlich ein Podcast für Brandmeldeanlagen und Brandschutz, aber das ist jetzt eben ein Thema, wie man es auch angehen kann. Und ich glaube, das wird auch ein bisschen häufiger werden, diese Anlagen. Jetzt natürlich nicht in wirklich großen Bereichen, wo die Versicherung gewisse Systeme vorschreibt. Dafür sind die nicht zugelassen oder zumindest es gibt eins, zwei, aber nicht jede Wärmebildkamera oder jedes System in dem Bereich ist zugelassen, sind die wenigsten. Aber wenn es nicht vorgeschrieben ist oder man eben andere Wege gehen will, dann sind die schon ganz hilfreich. Und es muss ja nicht mal unbedingt für den Brandschutz sein. Teilweise werden sie auch in Serverräumen, in IT-Bereichen eingesetzt, um zu gucken, wie warm werden die Server, weil die gehen ja dann ab einer gewissen Temperatur auch kaputt oder ist nicht gut für den Betrieb. Und auch da kann man dann schon sagen, okay, ab 40 Grad ist es zu warm für den Server, dann soll es da schon mal eine Info geben. Es muss jetzt also nicht direkt in den Brandmeldebereich reingehen, aber kann.
Mega. Ich kenne das auch mit dem Server, dass man da den Sauerstoff reduziert, dass einfach es nicht brennen kann, ja.
Oder
Das
so.
heißt, wenn wir mal kurz reingucken, Leute, das ist nicht gut. Aber die Temperaturgeschichte finde ich auch spannend, ja. Du hattest mir eingangs was erzählt von, was so die Firma Secotel GmbH unternehmerisch auch noch ausmacht. Das waren Kooperationen.
Genau. Also grundsätzlich bin ich sehr interessiert an Netzwerken und sowohl anderen Errichtern aus demselben Bereich, weil kann man auch immer recht viel lernen, aber auch Gewerke, wo ich der Meinung bin, die arbeiten gut zusammen oder es macht Sinn, dass diese Gewerke zusammenarbeiten. Und da gehört natürlich Als erstes für mich die Leitstellen dazu.
Ja.
Also Wachdienste, die bekommen häufig Anfragen für solche Systeme, können sie aber nicht selber bauen, sondern empfangen die Alarme. Wir können die Systeme bauen, haben aber nicht das Personal und ehrlich gesagt auch nicht so die Motivation, die Alarme selber zu bearbeiten. Und von daher ist das eine schöne Kooperation für uns, aber auch für den Kunden, weil wenn wir die Anlagen bauen und es ist vorher mit dem Kunden abgestimmt, dann bekommt er auch gleich eine Aufschaltung zur Leitstelle. Und es gibt nichts Schlimmeres oder Nervigeres, wenn man jetzt entweder im Urlaub ist oder nachts und das Handy bimmelt, weil eine Anlage einen Alarm ausgelöst hat. Wer steht dann denn auf und fährt dann dahin? Also die wenigsten, auch wenn es viele immer vorher sagen, ja, dann fahre ich da halt mal hin und guck mal. Ja, aber selbst wenn, ist es auch zu gefährlich. Da steht dann jemand oder zwei, drei und was will man denn dann da machen? Und so eine Leitstelle, die ist 24 Stunden besetzt und die bekommt in der Sekunde, in dem jemand das Gelände betritt, bekommt die Meldung, kann darauf reagieren, ob sie jetzt selber hinfahren mit ausgebildetem Personal oder die Polizei hinschicken. Und im Endeffekt kriegt der Kunde nachher nur noch am nächsten Morgen einen Anruf oder eine E-Mail, das und das ist vorgefallen, das und das haben wir gemacht. Und dann ist das Thema für ihn erledigt. Und wenn es ein Falschalarm war, bekommt er davon gar nichts mit und kann einfach nachts ruhig durchschlafen. Das beste Feedback von einem Kunden war mal, als er gefragt worden ist, als Testimonial, was er denn an der Zusammenarbeit schätzt. Und da war dann seine Rückmeldung, dass er nachts wieder schlafen kann, weil er hatte wirklich diese Meldungen dann immer aufs Handy gekriegt und war dann immer
Ja.
aufgewühlt. Ja.
Aufgewühlt, guckt am iPhone, am Rechner, was ist denn da los oder wie auch immer. Gib den Job denen, die Profis sind. Bei dir Einbruch, Video und der Leitstelle Alarmverfolgung oder was weiß ich, ja. Also das machen wir bitte nicht, ja.
Aber das müsstet ihr aus dem Brandschutz ja auch kennen mit den Leitstellen.
Ja, natürlich. Die werden alle
Da hat man.
aufgeschaltet auf Leitstellen. Wo sonst?
Doch, bekommt man die Meldung ja auch nicht aufs Handy oder als Anruf und sagt, ja, dann fahre ich mal hin und nehme ein Feuerlöscher mit
Und
und
gucke
gucke,
mal, was
ob
da
Alarm ist.
bringe
Ja.
ich, ja genau, bringe ich einen Feuerlöscher mit aus der Küche. Nein, bitte nicht. Nein, nein. Wir reden von bauaufsichtlich geforderten Brandmeldeanlagen. Da gibt es keinen Anruf, auch keine Verzögerung. Wenn dann Feuerwehr.
Wobei, da muss man auch nochmal sagen, der Unterschied bei euch ist ja, eure werden ja direkt auf die Feuerwehr aufgeschaltet, also die großen, ne, und die allermeisten
Ja.
Alarmanlagen oder Videoanlagen, die auf die Polizei aufgeschaltet werden dürfen, sind nur sehr, sehr selten. Also da muss es schon sehr spezielle Voraussetzungen für geben. Banken, Juweliere
Ja.
oder ähnliches, nicht Behörden. Aber ansonsten ist eine Aufschaltung auf die Polizei, ja, wissen viele auch nicht. Die denken, ja, dann geht's auf die Polizei. Aber die allermeisten Anlagen dürfen gar nicht direkt auf die Polizei aufgeschaltet werden, sondern brauchen eben diesen Wachdienst dazwischen, was auch Sinn macht, weil die filtern dann eben schon viel raus, bevor es überhaupt zur Polizei geht.
Genau, die Polizei hat nicht die Aufgabe, bei jeder mal vorbeizuschauen. Sorry, also auf gar keinen Fall. Das sind die Wachdienste, ja, genau. Dennis, nochmal abschließend. Uns zusammengebracht hat natürlich auch dein Podcast. Dein Podcast heißt Alles auf Sicher. Was empfehlen wir denen, die wir auch so ein bisschen gerne motivieren möchten, mit einem Podcast zu starten? Was ist so Pro und Contra, ja? Es gibt da nicht nur Vorteile.
Ja, jetzt weiß ich nicht, was cleverer ist, erst mit den Vorteilen oder
Ja,
den
was soll man
Nachteilen anzufangen.
sagen? Wir schließen ab mit dem Positiven, ja. Contra, es ist Arbeit, ja.
Es ist sehr viel Arbeit und ich dachte eigentlich, ich wäre, als ich gestartet habe, schon gut vorbereitet, weil ich eine Liste hatte, da waren knapp 50 Themen drauf, wo ich gedacht habe, naja, das erste Jahr kriege ich wohl über diese Themen schon rum. Aber zwischendrin fällt einem auf, arbeitet mehrere Themen in einer Folge dann ab und also was heißt das Schwierigste? Aber nein, es braucht sehr viel Zeit, wie du schon sagst. Und nicht jeder, oder wenn du noch so verrückt bist wie du und dann eben so viele Folgen machst, brauchst du auch sehr viel Input und Ideen, wie du das Ganze umsetzen kannst. Da macht es absolut Sinn, und dann kommen wir auch schon eigentlich direkt zum Positiven von so einem Podcast, sich Gäste einzuladen.
Ja.
Weil die haben einen ganz anderen Einblick in die eigene Branche, die haben Ideen, die haben andere Gewerke, ob es jetzt Hersteller sind, also zum Beispiel BKS, habe ich jetzt schon öfters mal im Podcast gehabt, oder auch Kamerahersteller,
Natürlich.
große, weltweit agierende und so weiter. Das ist dann schon immer sehr spannend und man bekommt auch interessante Kontakte darüber und man lernt zum einen sich besser kennen, also ne, den
Ja.
Gesprächspartner, aber auch das entsprechende Gewerk und die Firma, das Unternehmen ist auch immer sehr interessant. Und na klar, also weshalb wir es alle machen im Prinzip, ist auch irgendwo eine Reichweite damit zu generieren, um dann auch ein bisschen auf sich aufmerksam zu machen. Ja.
Wir nehmen ja auch alles mit Kamera auf, das heißt, Podcast ist auch gleich YouTube. Und ich habe heute noch einen Interviewgast, der ist zum zweiten Mal im Podcast war, seinen Namen bei YouTube eingegeben und der war natürlich Platz 1 und Platz 2 mit der YouTube-Folge. Man wird schon mal gerne, man weiß es nicht immer selbst, gegoogelt. So wird man gefunden im Podcast-YouTube-Kanal des Gastgebers. Ich würde mal sagen, ein Riesen-Benefit, ja.
Man muss es dann natürlich auch, so wie du es machst, machst du es sehr richtig. Du nimmst es einmal mit Video auf und verteilst es dann auf alle Kanäle. Und ja, wenn das Material da ist, ne, überall raus, wo es nur geht. Ich mache es leider selber noch nicht komplett überall, aber das, wenn du Reichweite haben willst, dann eigentlich geht es nur so. Und möglichst wenig Arbeit, einmal fertig geschnitten und überall verteilt, egal ob es aufs Format passt oder nicht, raus damit. Ja, das wäre noch
Wie
so ein
einer
Tipp.
unserer gemeinsamen Freunde sagen würde, Vollgas geben, ja? Lieber Dennis, ich sage vielen Dank für die Zeit und vielen Dank für die Einblicke und das Interview.
Sehr gerne, war auch mal eine interessante Erfahrung, selber als Gast im Podcast zu sein.
Dennis, ciao. Danke.
Ciao.